willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de.
Du kennst das bestimmt, du wachst morgens auf, der Hals kratzt, als hättest du Rasierklingen geschluckt, der Kopf dröhnt und du weißt eigentlich sofort, heute geht absolut gar nichts.
Ja, der klassische Morgen, an dem man sich einfach nur wieder umdrehen will.
Genau, du willst ja einfach nur die Decke über den Kopf ziehen und dich auskurieren. Aber stattdessen, und das ist das Verrückte, schießt dir das Adrenalin ein. Im Kopf beginnt direkt so ein bürokratischer Spielroutenlauf.
Wen rufe ich an? Wann brauche ich das Attest? Genau das.
Richtig. Und was passiert eigentlich mit meinem Gehalt? Bevor du jetzt aus Panik Fehler machst, die dich am Ende bares Geld oder, naja, im schlimmsten Fall sogar den Job kosten können, müssen wir uns das heute mal in einer ganz gründlichen Analyse ansehen.
Das ist auch wahnsinnig wichtig gerade.
Absolut. Denn hinter den Kulissen wird politisch genau in diesem Moment an Plänen geschraubt, die diese morgendliche Panik, von der wir sprechen, noch viel schlimmer machen könnten. Also lass uns das mal aufdröseln. Was genau passiert da gerade?
Da sprichst du direkt diesen massiven politischen Druck an, der sich gerade aufbaut. Also wenn wir uns die Beschlüsse des Koalitionsausschusses, das war von Union und SPD, am 2. Juli 2026 ansehen, dann liegt da ein Papier auf dem Tisch, das die Krankmeldung fundamental verändern soll.
Okay, fundamental heißt in dem Fall in welche Richtung?
Das Ziel ist ganz eindeutig, eine drastische Verschärfung der aktuellen Regeln. Das System, wie wir es in den letzten Jahren kennengelernt haben, soll deutlich restriktiver werden.
Verschärfung klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt. Was genau steht in diesem Papier? Welche Hürden sollen da aufgebaut werden, wenn ich einfach nur, sagen wir mal, mit Fieber im Bett liege?
Konkret geht es um drei zentrale Säulen. Erstens steht da die komplette Abschaffung der telefonischen Krankschreibung im Raum.
Wow, komplett weg.
Komplett weg. Und zweitens, das ist für viele echt der größte Einschnitt, soll die Vorlage eines ärztlichen Attests zwingend und flächendeckend ab dem allerersten Krankheitstag zur gesetzlichen Pflicht werden.
Ab Tag 1. Für jeden. Krass.
Genau. Für jeden. Und drittens plant die Koalition deutlich härtere Strafen für Ärzte, wenn es um das Ausstellen von vermeintlich unrichtigen Attesten geht.
Also das ist schon ein ziemlicher Hammer. Gerade diese telefonische Krankschreibung war doch für viele in den letzten Jahren ein echter Segen.
Absolut, ja.
Einfach um sich bei einem total simplen Infekt nicht in eine völlig überfüllte Bahn setzen zu müssen. Da drängt sich mir schon die Frage auf, wie man so einen harten Schnitt politisch überhaupt argumentiert. Wer profitiert denn davon?
Um diese Dynamik zu verstehen, müssen wir uns die Argumente beider Seiten wirklich völlig wertfrei ansehen. Die Befürworter dieser Pläne, also allen voran Bundeskanzler Merz, argumentieren rein wirtschaftlich.
Also geht es ums Geld?
Im Grunde ja. Die Begründung lautet halt, die Krankenstände in der deutschen Wirtschaft sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Und diese hohen Zahlen stellen eine immense finanzielle und auch organisatorische Belastung für die Unternehmen dar.
Das leuchtet aus Unternehmenssicht natürlich ein.
Genau. Und aus dieser Perspektive heraus wird dann geschlussfolgert, dass die Hürden für eine Krankschreibung schlichtweg zu niedrig sind. Sie müssen wieder erhöht werden, um die Wirtschaft zu entlasten.
Aber ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass die Ärzteschaft da Hurra schreit, wenn plötzlich Millionen Menschen mit einem harmlosen Schnupfen wieder physisch bei denen in den Praxen aufschlagen.
Völlig richtig. Von dort kommt massiver Gegenwind. Die Landesärztekammer Baden-Württemberg warnt beispielsweise extrem lautstark vor den gesundheitlichen Konsequenzen.
Weil die Wartezimmer dann wieder platzen.
Ja. Und wenn jeder wieder ins Wartezimmer muss, entstehen dort unzählige vermeidbare Infektionen. Die Praxen sind ohnehin völlig am Limit und ein banaler Infekt braucht einfach keine aufwendige Diagnostik vor Ort.
Das stimmt, ja.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schließt sich dem auch an und macht noch einen ganz anderen Punkt auf. Es gibt laut ihren Daten überhaupt keinen statistischen Beleg dafür, dass die Telefonkrankschreibung flächendeckend missbraucht wird.
Interessant. Und was sagt die Arbeitnehmerseite dazu?
Wenn wir da auf den DGB schauen, also den Deutschen Gewerkschaftsbund, der befürchtet ganz pragmatisch, dass dieser Druck dazu führt, dass sich Menschen krank zur Arbeit schleppen.
Weil der Weg zum Arzt am ersten Tag zu anstrengend ist.
Exakt. Weil ihnen dieser bürokratische Weg körperlich am allerersten Tag einfach zu viel ist.
Das ist wirklich eine extrem hitzige Debatte, bei der offensichtlich komplett unterschiedliche Welten aufeinanderprallen. Aber was bedeutet das alles jetzt ganz konkret für mich? Also wenn ich morgen früh krank aufwache, gelten diese ganzen strengen Regeln, also Attest ab Tag 1 für alle und keine Telefonkrankschreibung mehr, gelten die heute schon?
Nein. Beschlossen wurde politisch vieles, aber solange kein neues Gesetz durch den Bundestag verabschiedet ist und formal in Kraft tritt, gilt exakt die bisherige Rechtslage.
Okay, da bin ich jetzt erstmal beruhigt.
Ja, regulär bedeutet das, das Attest ist erst ab dem 4. Tag fällig und die telefonische Krankschreibung ist grundsätzlich noch möglich. Aber man darf sich jetzt auf gar keinen Fall entspannt zurücklehnen.
Warum? Die alte Lage ist doch scheinbar entspannter.
Weil schon nach der aktuell geltenden Rechtslage wahnsinnig viele Arbeitnehmer fatale Fehler machen, die sie echt den Job kosten können. Und das liegt meistens daran, dass ein elementarer rechtlicher Unterschied nicht verstanden wird.
Welcher Unterschied?
Es gibt zwei völlig unterschiedliche Pflichten, sobald du krank wirst.
Okay, lass mich mal überlegen. Im Grunde funktioniert das doch eigentlich wie beim Brandschutz in einem großen Gebäude, oder?
Wie meinst du das?
Naja, die erste Pflicht, die sogenannte Anzeige, das ist wie der Feueralarm. Den drücke ich sofort, sobald ich den ersten Rauch sehe. Also noch bevor meine Schicht überhaupt beginnt.
Schöner Vergleich, ja.
Und das gilt doch völlig unabhängig davon, ob es nur in einem kleinen Papierkorb brennt oder ob schon das halbe Stockwerk in Flammen steht. Und die zweite Pflicht, der Nachweis, also das ärztliche Attest, das ist dann erst der offizielle und detaillierte Bericht der Feuerwehr, der den Brand quasi bestätigt. Und dieser Bericht wird im Regelfall erst später fällig, also meistens ab dem 4. Tag. Passt das so?
Exakt so ist es im Gesetz verankert. Die Anzeige muss laut Arbeitsrecht unverzüglich erfolgen.
Unverzüglich. Das klingt nach Juristendeutsch.
Ist es auch. Juristisch bedeutet das ohne schuldhaftes Zögern. Du musst deinem Arbeitgeber zwingend vor deinem regulären Arbeitsbeginn am ersten Tag mitteilen, ich bin krank und ich falle voraussichtlich so und so lange aus.
Und das gilt immer?
Diese Meldepflicht gilt wirklich immer. Auch dann, wenn du wegen einer zweitägigen Erkältung rechtlich gesehen noch gar kein ärztliches Attest vorlegen musst.
Okay, aber das Gesetz sagt ja auch, die Form dieser Anzeige ist im Grunde frei. Ich könnte also einfach anrufen, eine E-Mail schreiben, eine SMS schicken oder, keine Ahnung, so ein betriebsinternes HR-Portal nutzen.
Richtig, die Form ist frei.
Aber wenn ich jetzt morgens völlig gerädert bin und wirklich nur ganz kurz beim Chef anrufe, habe ich dann nicht ein massives Problem, falls der später behauptet, ich hätte mich nie gemeldet? Da steht doch dann Aussage gegen Aussage und ich habe gar keinen Beweis.
Es ist der absolute Klassiker unter den Fallstricken im Arbeitsrecht. Wirklich. Ein reiner Telefonanruf ohne Zeugen bringt dich in eine extrem schwache Position, wenn es mal hart auf hart kommt.
Also was sollte ich stattdessen tun?
Der sicherste Rat für die Praxis ist immer die doppelte Absicherung. Du rufst kurz in der Firma an, einfach damit die Kollegen sofort Bescheid wissen und für den Tag planen können.
Fair gegenüber dem Team?
Genau. Und direkt im Anschluss schickst du eine ganz kurze E-Mail hinterher. So hast du einen digitalen Zeitstempel auf dem Server deines Arbeitgebers.
Ah, klug.
Wer diese Meldung nämlich verschludert, etwa weil er nach dem Aufwachen denkt, ich rufe da heute Mittag mal an, der riskiert eine sofortige Abmahnung. Und wenn sich das wiederholt, ist das ein astreiner Grund für eine verhaltensbedingte Kündigung.
Ernsthaft? Wegen sowas?
Ja. Und zwar völlig unabhängig davon, wie krank die Person an dem Tag tatsächlich war. Es geht rein um die Meldepflicht.
Also Feueralarm sofort drücken und zwingend digital protokollieren. Verstanden. Das bringt uns dann aber zu diesem offiziellen Bericht der Feuerwehr, also dem Nachweis. Wir haben ja eben festgehalten, dass das Attest regulär erst am 4. Tag fällig ist.
Im Regelfall, ja.
Trotzdem hält sich in Büros extrem hartnäckig dieses Gerücht, dass der Chef das Attest jederzeit schon am ersten Tag verlangen kann, wenn ihm irgendwie danach ist.
Tja, das ist absolut kein Gerücht. Das ist geltendes Recht.
Bitte was?
Ja, dein Arbeitgeber darf das ärztliche Attest schon heute, also nach aktueller Gesetzeslage, ab dem allerersten Krankheitstag von dir verlangen.
Einfach so?
Einfach so. Das Entscheidende dabei ist, er braucht dafür nicht einmal einen konkreten Verdacht, dass du blau machst. Er muss seine Entscheidung dir gegenüber mit keinem Wort begründen.
Wahnsinn.
Und es muss auch nicht als spezielle Klausel in deinem Arbeitsvertrag stehen. Diese Befugnis fällt schlicht und ergreifend unter sein allgemeines Weisungsrecht.
Warte mal, das heißt, er kann das einfach so aus einer Laune heraus, aus dem absoluten Nichts heraus entscheiden? Da muss es doch irgendwelche arbeitsrechtlichen Grenzen geben?
Es gibt zwei wesentliche Grenzen, aber die sind in der Praxis echt schwer zu greifen.
Welche sind das?
Zum einen darf der Arbeitgeber nichts verlangen, was dir objektiv unmöglich ist. Also wenn du beispielsweise an einem gesetzlichen Feiertag krank wirst und wirklich alle Arztpraxen im Umkreis von 50 Kilometern geschlossen haben, dann kann er kein Attest für exakt diesen Tag erzwingen.
Okay, das macht Sinn. Und die zweite Grenze?
Die zweite Grenze ist die reine Schikane. Wenn eindeutig nachweisbar ist, dass er dir diese Pflicht nur auferlegt, um dich persönlich zu quälen, sagen wir, weil du am Tag vorher eine Gehaltserhöhung gefordert hast, dann ist das unzulässig.
Aber das muss man erstmal beweisen können.
Genau das ist das Problem. Den Beweis dafür vor einem Arbeitsgericht zu führen, ist extrem schwer.
Okay, aber was ist, wenn der Chef das jetzt nicht nur bei mir macht? Angenommen, er hat schlechte Laune und verkündet plötzlich, ab morgen bringen alle in der gesamten Vertriebsabteilung das Attest ab Tag 1. Dann betrifft das ja nicht mehr nur mich als Individuum.
Und genau in dem Moment schnappt ein ganz wichtiger Schutzmechanismus zu.
Nämlich?
Der Betriebsrat? Richtet sich diese Anordnung an dich ganz allein? Ist sie bindend? Weitet der Arbeitgeber das aber auf eine Gruppe, eine Abteilung oder eben die gesamte Belegschaft aus, dann greift zwingend die Mitbestimmungspflicht des Betriebsrats.
Ah, okay.
Eine solche pauschale Anordnung betrifft das sogenannte Ordnungsverhalten im Betrieb. Wenn der Chef das also einfach anordnet, ohne dass es vorher eine Einigung oder eine Betriebsvereinbarung gibt, dann ist die Anordnung schlichtweg unwirksam.
Das ist gut zu wissen.
Wer also so eine pauschale Aufforderung bekommt, sollte im allerersten Schritt immer den Betriebsrat oder die zuständige Gewerkschaft informieren.
Das ist wirklich ein enorm wichtiger Hebel für die Belegschaft. Wobei man hier natürlich sagen muss, sollte dieses Gesetz der Koalition, von dem wir ganz anfangs sprachen, wirklich durchkommen und das Tag-1-Attest für alle gesetzlich verpflichtend machen, dann ist dieser Hebel ja weg, oder?
Richtig. Dann hat der Betriebsrat dann nichts mehr mitzubestimmen.
Krass. Ein ganz anderes Thema in dem Zusammenhang ist ja das Attest an sich. Wir leben inzwischen im digitalen Zeitalter. Den klassischen gelben Schein, den man früher in zig Ausfertigungen per Post verschickt hat, den gibt es ja heute fast nicht mehr. Seit Januar 2023 läuft das alles über diese EAU, also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
So ist es. Dieses Verfahren ist mittlerweile für fast alle Arbeitgeber und gesetzlich Versicherten verbindlich.
Wie läuft das im Hintergrund eigentlich ab?
Die Mechanik dahinter ist eigentlich recht simpel. Du gehst zum Arzt, die Praxis schickt die Daten dann digital über eine sichere Infrastruktur direkt an deine Krankenkasse. Und dein Arbeitgeber ist dann in der Hohlschuld.
Das heißt, er muss sich aktiv darum kümmern.
Genau. Er muss diese Daten aktiv bei der Krankenkasse abrufen. Ganz wichtig dabei für den Datenschutz, er ruft nur Verwaltungsinformationen ab.
Was sieht der Chef denn genau?
Er sieht deinen Namen, den Beginn der Arbeitsunfähigkeit und die voraussichtliche Dauer. Unter Umständen wird noch übermittelt, ob es sich um die Folgen eines Arbeitsunfalls handelt. Aber die ärztliche Diagnose, also der medizinische ICD-Code, wird dem Arbeitgeber niemals übermittelt.
Er weiß also nicht, was mir fehlt.
Richtig. Du bist niemandem im Betrieb Rechenschaft darüber schuldig, ob du eine Grippe hast oder wegen eines Burnouts ausfällst.
Weißt du was, da fällt mir gerade etwas ein, was diese ganze politische Diskussion von vorhin in ein völlig neues Licht rückt. Hier wird's wirklich interessant.
Inwiefern?
Na, wenn wir uns mal überlegen, wie sich unser eigenes Verhalten durch diese Digitalisierung verändert hat, dann haben wir hier doch einen massiven Bumerang-Effekt.
Wie meinst du das?
Denk mal an die Zeit vor der EAU. Wenn man früher für ein oder zwei Tage mit Kopfschmerzen zu Hause blieb und der Chef kulanterweise erst ab Tag 3 ein Attest jolte, dann hat man doch oft gar keins geholt. Und selbst wenn man beim Arzt war, war es wahnsinnig vielen Leuten schlicht zu blöd, diesen einen gelben Zettel für die Krankenkasse auszufüllen, eine Briefmarke zu suchen und ihn zum Briefkasten zu tragen.
Ja, das lag dann wochenlang auf dem Küchentisch.
Eben. Die Krankenkasse wusste von unzähligen Kurzerkrankungen also überhaupt nichts. Und heute geht das alles vollautomatisch. Der Arzt drückt auf Enter und der Fall liegt in der Datenbank der Krankenkasse.
Das stimmt, ja.
Das bedeutet doch, dass die Krankenstatistiken der Kassen heute viel lückenloser sind als noch vor ein paar Jahren. Auf dem Papier sieht das jetzt natürlich so aus, als wären die Krankenstände plötzlich förmlich explodiert. Dieser rein technische Effekt der lückenlosen Datenerfassung befeuert doch jetzt zu 100% diese politische Debatte über angeblich zu viele Kranke, mit der Herr Merz diese Verschärfungen begründet.
Genau das ist das Paradoxe an dieser ganzen Entwicklung. Die Transparenz und die lückenlose Erfassung, die uns die Digitalisierung ja eigentlich bringen sollte, hat zu einer totalen statistischen Verzerrung nach oben geführt.
Wahnsinn.
Plötzlich werden Millionen von Ein- und Zweitageserkrankungen sichtbar, die vorher in so einem analogen Rauschen untergegangen sind. Und diese jetzt sichtbar gewordenen Zahlen werden politisch als Argument genutzt, um das System restriktiver zu machen.
Und in den Firmen merkt man das auch.
Natürlich. In den Personalabteilungen schlagen diese gehäuften Kurzerkrankungen jetzt viel systematischer im System auf. Das verstärkt gefühlt den Eindruck, dass die Leute öfter krank sind.
Obwohl sie es vielleicht gar nicht sind, es wird nur besser dokumentiert?
Exakt. Dabei dürfen wir aber auch nicht übersehen, dass dieses digitale System gar nicht für alle gilt. Es gibt handfeste Ausnahmen, bei denen der gute alte Papierausdruck nach wie vor absolute Pflicht bleibt.
Echt? Wo greift diese digitale Automatisierung denn noch nicht? Wer muss heute noch Zettel durch die Gegend tragen?
Vor allem Privatpatienten.
Ah, okay.
Wenn du privat krankenversichert bist, nimmst du nach wie vor den Ausdruck aus der Praxis mit und reichst ihn selbst bei deinem Arbeitgeber und bei deiner Versicherung ein.
Gut, was ist mit Urlaub im Ausland?
Auch da, das deutsche EAU-System funktioniert nicht über Ländergrenzen hinweg. Wer im Ausland krank wird, muss sich um analoge Nachweise kümmern.
Und wenn mein Kind krank ist?
Auch dann. Das sogenannte Kinderkrankengeld, also wenn du zu Hause bleiben musst, weil dein Kind krank ist, das läuft in der Regel noch über Papierbescheinigungen, die du selbst weiterleiten musst. Das Gleiche gilt oft auch für Reha-Kliniken oder Therapeuten, die keine klassische Kassenzulassung haben.
Okay, das sind einige Ausnahmen. Aber wenn ich jetzt ein ganz normaler Kassenpatient bin, in Deutschland auf meinem Sofa liege und die EAU theoretisch nutzen kann, wie komme ich überhaupt an diese Krankschreibung, ohne mich in ein volles Wartezimmer zu schleppen?
Da sind wir wieder bei der Distanzkrankschreibung.
Genau, also per Telefon oder Video, die ja politisch gerade auf der Abschussliste steht. Wie sind da aktuell noch die genauen Spielregeln?
Stand heute hat der gemeinsame Bundesausschuss das dauerhaft geregelt, also zumindest bis ein neues Gesetz das kippt. Der wichtigste Punkt hier vorab, du hast als Patient überhaupt keinen einklagbaren Rechtsanspruch auf so eine Fernkrankschreibung.
Ich kann das also nicht fordern?
Nein. Es bleibt immer die medizinische Ermessensentscheidung der Ärztin oder des Arztes, ob sie das in deinem speziellen Fall für vertretbar halten.
Und was gilt beim Telefon?
Beim Telefon gelten derzeit die mit Abstand engsten Vorgaben. Du musst der Praxis als Patient bereits bekannt sein. Du darfst keine schweren Symptome haben, die eine körperliche Untersuchung zwingend erfordern. Und diese telefonische Erstbescheinigung darf für maximal 5 Tage ausgestellt werden.
Und wenn ich länger krank bin?
Willst du sie danach verlängern, musst du zwingend persönlich in der Praxis erscheinen.
Okay, das Telefon ist also schon ziemlich stark limitiert. Wenn ich jetzt aber die Videosprechstunde nutze, da sieht der Arzt mich ja immerhin. Er sieht, dass ich blass bin, schwitze und huste. Gelten da entspanntere Regeln, weil die Diagnosemöglichkeit einfach besser ist?
Ja, die Regeln für Videokonsultationen sind tatsächlich großzügiger, weil dieser visuelle Eindruck eine fundiertere Einschätzung zulässt. Wenn die Praxis dich als Patient bereits kennt, kann sie dich per Video für bis zu 7 Tage krankschreiben.
Und wenn ich da noch nie war?
Selbst wenn du der Praxis völlig unbekannt bist, sind per Video immerhin noch Krankschreibungen für bis zu 3 Tage möglich.
Okay, also ich fasse das jetzt mal für mich zusammen. Ich wache morgens krank auf. Ich drücke den Feueralarm, ich rufe an und schreibe eine E-Mail vor Schichtbeginn. Dann mache ich eine Videosprechstunde, bekomme die Krankschreibung, die EAU wird automatisch übermittelt und mein Chef ruft sie ab.
Soweit so gut.
Wenn ich diese Kette fehlerfrei durchlaufen habe, bin ich doch juristisch absolut unantastbar. Da kann mir der Arbeitgeber doch gar nichts mehr, oder?
Nein, das ist ein extrem gefährlicher Trugschluss.
Ernsthaft?
Ja, dieser Irrtum hat schon viele Arbeitnehmer vor Gericht den Kopf gekostet. Dieses ärztliche Attest ist kein absoluter Freifahrtschein.
Aber es ist doch ein offizielles Dokument vom Arzt.
Es ist rechtlich gesehen zwar dein wichtigstes Beweismittel, aber es begründet eben keine unwiderlegbare Tatsache. Wenn dein Arbeitgeber handfeste, objektive Tatsachen vorbringen kann, die ernsthafte Zweifel an deiner Erkrankung wecken, dann kann er den sogenannten Beweiswert deines Attests vor Gericht erschüttern.
Den Beweiswert erschüttern. Wie muss ich mir das vorstellen? Also in welchen Situationen kippt so ein ärztliches Attest denn in der Praxis um?
Der mit Abstand gefährlichste Moment für so etwas ist eine Krankheit während der Kündigungsphase. Das Bundesarbeitsgericht hat hier in 2 sehr brisanten Urteilen aus den Jahren 2021 und 2023 die Zügel extrem angezogen.
Was war da passiert?
Stell dir folgendes Szenario vor. Ein Mitarbeiter wird an einem Freitag gekündigt. Am Montag meldet er sich krank. Das Attest läuft exakt und passgenau bis zum allerletzten Tag seiner Kündigungsfrist, sagen wir mal dem 31. des Monats.
Okay, und dann?
Und am 1. des Folgemonats tritt er potzmunter seinen neuen Job an. Wenn diese zeitliche Deckungsgleichheit zwischen Attest und Kündigungsfrist so perfekt ist, sagen die Richter mittlerweile, hier ist der Beweiswert des Attests in der Regel erschüttert. Die Zufälligkeit ist schlicht zu gering.
Naja, das leuchtet irgendwo ein. Es sieht halt sehr nach Krankfeiern aus. Aber was ist die konkrete rechtliche Konsequenz für mich, wenn der Richter sagt, das Attest ist erschüttert?
Die Konsequenz ist brutal, weil sich die Beweislast im Prozess komplett umdreht. Es reicht für dich dann nicht mehr aus, einfach auf deinen gelben Schein oder die EAO zu verweisen.
Was muss ich dann machen?
Du stehst plötzlich in der Pflicht, vor Gericht detailliert und fundiert zu beweisen, dass du wirklich krank warst. Du musst schildern, welche konkreten Beschwerden du hattest. Du musst darlegen, welche Medikamente du genommen hast.
Vor dem Richter.
Genau. Und der drastischste Schritt, du musst deinen behandelnden Arzt von der ärztlichen Schweigepflicht entbinden und ihn in den Zeugenstand rufen.
Aha.
Und wenn dieser Arzt sich dann nach 8 Monaten nicht mehr haargenau an deinen speziellen Fall erinnern kann, was logisch ist, weil du nur einer von 40 Patienten an dem Tag warst, verlierst du den Prozess.
Und was heißt das finanziell?
Der Arbeitgeber muss dir dann für diese gesamte Zeit keinen einzigen Cent Gehalt nachzahlen.
Das ist heftig. Warte mal, wenn der Chef mir also generell nicht über den Weg traut, greift er dann einfach zu extremen Mitteln? Also darf er mir einfach einen Privatdetektiv auf den Hals fetzen, der mich ausspioniert, um zu sehen, ob ich wirklich mit Grippe im Bett liege oder gerade im Garten die Terrasse neu pflastere?
Nein, also so einfach geht das in Deutschland zum Glück nicht.
Po.
Das Arbeitsrecht und die Datenschutzgesetze nehmen den Schutz sensibler Gesundheitsdaten wirklich extrem ernst. Heimliche Detektive sind ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Das ist wirklich nur in absoluten, handfesten Ausnahmefällen erlaubt.
Also wann?
Nämlich genau dann, wenn der Beweiswert des Attests durch extrem stichhaltige Tatsachen ohnehin schon tief erschüttert ist. Ein vager Verdacht oder reine Antipathie reichen da absolut nicht aus.
Und wenn der Chef es trotzdem macht?
Wenn ein Chef einfach so auf Verdacht spionieren lässt, macht er sich oft schadensersatzpflichtig. Und die gesammelten Beweise unterliegen vor Gericht dann meistens einem strikten Beweisverwertungsverbot. Er kann sie also gar nicht nutzen.
Was ist denn dann der korrekte Weg für ihn?
Der korrekte, legale Weg für einen Arbeitgeber, der an der Krankheit zweifelt, führt über den medizinischen Dienst, den MDK. Er kann über deine Krankenkasse eine gutachterliche Stellungnahme verlangen.
Und die prüfen das dann?
Genau. Der MDK prüft den Fall neutral, lädt dich im Zweifel sogar zu einer eigenen körperlichen Untersuchung ein und teilt dem Arbeitgeber am Ende nur das Ergebnis der Arbeitsfähigkeit mit. Die genaue Diagnose bleibt aber auch hier dein absolutes Geheimnis.
Gut, das beruhigt mich zumindest etwas, was diese Detektivspionage angeht. Ein anderes Thema rund um Kündigungen, das sich wirklich hartnäckig in den Köpfen hält, ist ja der Glaube, dass man per se nicht gekündigt werden kann, solange man krankgeschrieben ist. Viele denken ja wirklich, die Krankschreibung sei so eine Art magischer Schutzschild.
Das ist einer der gefährlichsten Irrglauben im Arbeitsrecht. Der kostet regelmäßig Menschen den Arbeitsplatz.
Also man kann gefeuert werden, wenn man krank ist?
Krankheit schützt dich in Deutschland absolut nicht vor einer Kündigung. Dein Arbeitgeber kann dir eine betriebsbedingte oder verhaltensbedingte Kündigung völlig problemlos zustellen, während du krank im Bett liegst.
Unglaublich.
In extremen Ausnahmefällen. Also bei negativer Gesundheitsprognose und massiven wirtschaftlichen Belastungen für den Betrieb kann er dir sogar wegen der Krankheit selbst kündigen, auch wenn die Hürden dafür sehr, sehr hoch sind.
Und worauf muss man da jetzt als Arbeitnehmer achten?
Das Allerwichtigste für dich als Hörer in dieser Situation ist eine einzige Frist, die absolut unerbittlich ist. Wenn eine Kündigung in deinem Briefkasten landet, hast du exakt 3 Wochen Zeit, um eine Kündigungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht einzureichen.
Warum genau 3 Wochen?
Diese Frist dient einfach der Rechtssicherheit. Arbeitgeber müssen irgendwann wissen, ob eine Kündigung Bestand hat oder nicht.
Und was passiert, wenn ich diese 3 Wochen verpasse? Sagen wir mal, ich liege nach einem schweren Unfall im Koma. Oder ich bin wochenlang in einer total isolierten Reha und finde den Brief erst nach einem Monat unten in der Post.
Der Grundsatz lautet, verstreicht diese 3 Wochen Frist ungenutzt, ist die Kündigung rechtskräftig.
Auch wenn sie unfair war?
Völlig egal, wie schwach, ungerechtfertigt oder sozial widrig sie vielleicht begründet war. Sie gilt dann als von Anfang an rechtswirksam.
Aber was ist mit dem Koma-Beispiel? Das kann doch nicht sein.
Für solche extremen Fälle gibt es zwar den juristischen Notnagel der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Aber das ist ein extrem komplexes juristisches Verfahren. Da muss man sofort nach Wegfall des Hindernisses, also etwa direkt nach dem Erwachen aus dem Koma, handeln. Die klare Regel für den Alltag lautet einfach: Kündigung im Briefkasten heißt sofort zum Anwalt, egal wie krank man sich gerade fühlt.
Neben diesen massiven juristischen Minenfeldern rund um Kündigungen gibt es aber ja auch noch handfeste finanzielle Fallen im Alltag.
Oh ja, da gibt es einige.
Nehmen wir mal den Jobwechsel. Was passiert eigentlich, wenn ich total hochmotiviert einen neuen Job anfange und nach 2 Wochen richtig fies von einem Magen-Darm-Virus niedergestreckt werde? Zahlt der neue Chef dann mein Gehalt weiter?
Ihr greift eine klassische Schutzvorschrift für Arbeitgeber, die echt oft übersehen wird. In den ersten 4 ununterbrochenen Wochen eines neuen Arbeitsverhältnisses gibt es eine sogenannte Sperrfrist für die Entgeltfortzahlung.
Sperrfrist heißt, ich kriege kein Geld?
Der Gesetzgeber sagt hier vereinfacht, der Arbeitgeber soll nicht das volle finanzielle Risiko für jemanden tragen, der gerade erst angefangen hat. Wirst du in diesen ersten 4 Wochen krank, zahlt dein neuer Arbeitgeber dir gar nichts. 0 Euro.
Das ist ja bitter. Wovon lebe ich dann?
In diesem Fall fällst du nicht ins Bodenlose, denn deine gesetzliche Krankenkasse springt sofort ein und zahlt dir Krankengeld.
Ist das so viel wie mein Gehalt?
Nicht ganz. Das sind etwa 70% deines regelmäßigen Bruttogehalts, allerdings gedeckelt auf maximal 90% deines Nettos. Du hast also merkliche finanzielle Einbußen.
Und die Regeln bleiben gleich?
Ganz wichtig, ja. Du musst dich natürlich trotzdem auch beim neuen Arbeitgeber streng an die Regeln für die Anzeige und den Nachweis halten.
Da muss man finanziell also echt etwas Puffer haben, wenn man den Job wechselt. Okay, wie sieht es denn bei einem anderen Albtraum aus? Ich bin endlich im lang ersehnten, genehmigten Jahresurlaub, liege in Italien entspannt am Strand und am 2. Tag haut mich eine Lebensmittelvergiftung komplett um. Sind meine wertvollen, hart verdienten Urlaubstage dann einfach weg?
Nein, hier ist das Gesetz ausnahmsweise mal sehr arbeitnehmerfreundlich. Der Urlaub dient rechtlich der Erholung. Und wer krank ist, kann sich nicht erholen.
Das stimmt.
Wenn du im Urlaub krank wirst, werden diese bescheinigten Krankheitstage nicht auf deinen Jahresurlaub angerechnet, sondern dir auf dein Urlaubskonto quasi zurückgebucht.
Das ist ja super.
Ja, aber es gibt hierbei 2 massive Haken, über die extrem viele Leute stolpern.
Welche?
Erstens, du brauchst dafür zwingend ein ärztliches Attest ab dem allerersten Krankheitstag. Auch wenn in deinem Betrieb sonst eine total lockere 3-Tage-Frist gilt, im Urlaub brauchst du den Nachweis sofort. Sonst gibt es die Tage einfach nicht zurück.
Okay, Attest an Tag 1 im Urlaub. Gemerkt. Und der 2. Haken?
Der Kardinalfehler, wenn du 5 Tage im Urlaub krank warst, darfst du diese 5 geretteten Tage auf gar keinen Fall einfach eigenmächtig ans Ende deines Urlaubs dranhängen und dann eben später wieder im Büro erscheinen.
Oh, ich wette, das machen viele.
Ja, aber das wäre unentschuldigtes Fehlen. Juristisch gesehen ist das Arbeitsverweigerung und ein ganz klassischer Kündigungsgrund.
Ach, krass.
Du musst zu dem ursprünglich geplanten Datum wieder arbeiten und dir die geretteten Tage später ganz normal neu beim Chef beantragen.
Gut, dass wir das klären, das ist echt eine böse Falle. Eine letzte Konstellation habe ich noch, die ja auch viele betrifft, die gerade vielleicht zwischen 2 Jobs stehen. Was ist, wenn ich Arbeitslosengeld beziehe und in dieser Zeit krank werde? Kürzt mir das Amt dann sofort das Geld?
Da greift ein Mechanismus, der dem beim regulären Arbeitgeber sehr ähnlich ist. Die Agentur für Arbeit zahlt in unveränderter Höhe weiter, quasi als Entgeltfortzahlung.
Und nach den 6 Wochen?
Wenn du länger als 6 Wochen am Stück krank bist, springt auch hier die Krankenkasse mit dem Krankengeld ein. Aber Achtung, die absolute Pflicht zur unverzüglichen Meldung, also unser Feueralarm vom Anfang, die bleibt auch gegenüber der Agentur für Arbeit bestehen.
Puh. Also das war jetzt wirklich ein massiver Ritt durch die tiefsten Paragraphen des Arbeitsrechts. Wir haben die politischen Pläne von Merz und der Koalition beleuchtet. Wir haben die tückischen Fristen besprochen und vor allem gesehen, wie unfassbar schnell man in Beweisnot geraten kann. Wenn du all diese juristischen und politischen Entwicklungen jetzt mal zusammennimmst, was ist denn dein abschließendes Fazit aus all dem?
Wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, besonders im Hinblick auf die Digitalisierung der Krankmeldung, dann drängt sich für mich am Ende ein letzter, fast schon philosophischer Gedanke auf.
Ich bin gespannt.
Wir bewegen uns aktuell in einer Arbeitswelt, in der Technologie, wie eben diese EAU, eigentlich dazu gedacht war, Vertrauen aufzubauen. Sie sollte Bürokratie abbauen und Prozesse für alle Beteiligten irgendwie einfacher machen.
Was sie ja für uns Patienten anfangs auch getan hat.
Genau. Doch paradoxerweise hat genau diese lückenlose digitale Datenerfassung jetzt zu mehr Kontrolle geführt. Sie führt zu sichtbaren Krankenständen und letztlich zu einer politischen Rückkehr zum absoluten Misstrauen, wie wir ja an den aktuellen Plänen des Koalitionsausschusses sehen.
Das stimmt. Plötzlich wird alles hinterfragt.
Und das wirft für jeden Einzelnen die fundamentale Frage auf, Wie viel von unserem ganz privaten Gesundheitszustand gehört am Ende eigentlich dem System? Und wie viel Vertrauen ist das System überhaupt bereit, uns entgegenzubringen?
Das ist wirklich eine tiefe Überlegung, die man heute mal mit in den Feierabend nehmen sollte. Technik, die uns das Leben eigentlich erleichtern und Vertrauen schaffen sollte, wird plötzlich zur Kontrollinstanz und liefert die Munition für noch schärfere Gesetze. Damit sind wir am Ende unserer gründlichen Analyse für heute. Ich hoffe, wir konnten dir das nötige Rüstzeug an die Hand geben, damit du im Ernstfall nicht panisch reagierst. Lass dich nicht unterkriegen, wenn der Kopf dröhnt. Solange du deine Rechte kennst, den Feueralarm rechtzeitig drückst und deine Fristen im Blick hast, bist du auf der sicheren Seite. Bis zur nächsten Ausgabe deines Karrieremagazins-Podcasts hier auf stellmarkt.de.